ARD. MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Im Bachkanal gehen wir heute mit Johann Sebastian Bach auf eine seiner weitesten Reisen, und zwar von Arnstadt nach Lübeck zu Dietrich Buxtehude. Der Beginn eines Präludiums in C-Dur war das von Dietrich Buxtehude. Ja, und die Orgel war natürlich das Paradeinstrument des jungen Johann Sebastian Bach. Er hat es erst bei seinem Bruder in Ohrdruf, dann bei Georg Böhm in Lüneburg studiert und auch etliche andere berühmte Organisten schon gehört. Außerdem hat sich Bach in jungen Jahren nach Kräften bemüht, Kompositionen von zeitgenössischen Orgel- oder auch Klavierkomponisten kennenzulernen. Aber im Jahre 1750 macht er sich dann auf, den vermutlich berühmtesten Organisten der Zeit persönlich aufzusuchen, nämlich Dietrich Buxtehude in Lübeck. Bevor wir hier viel über Lübeck und Buxtehude sprechen, Michael, sagen wir jetzt Dietrich oder sagen wir Dieterich? Das sollten wir vielleicht am Anfang klären.
Ja, ich finde, wir müssen es nicht halten wie beim bitterbösen Friedrich, sondern es mag sein, es gibt tatsächlich viele eigenhändische Unterschriften von ihm. Da steht Dieterich Buxtehude. Heute hat sich eingebürgert Dietrich Buxtehude. Gut. Und deswegen würde ich aus dem Dieterich einen Dietrich machen, wie man aus dem Friedrich einen Friedrich macht.
Damit hätten wir eine der wichtigsten Fragen schon geklärt. Und ich denke, wir werden in diesem Podcast viel spekulieren müssen, weil es über diesen Aufenthalt Bachs in Lübeck einfach ganz wenig Quellen gibt. Aber am Anfang ganz seriös, Michael, ganz nüchtern, was wissen wir denn aus Quellen wirklich sicher über diese Reise?
Nein, lieber Bernhard, immerhin gibt es ja wirklich welche. Das ist ja bei vielen anderen Ereignissen gar nicht der Fall. Also hier ist es so, wir haben zum einen aus der Rückschau, nämlich in dem berühmten Nekrolog auf Bach, verfasst von den Söhnen, Anfang der 1750er Jahre, die Bemerkung, würde ich jetzt mal kurz vorlesen. Hier in Arnstadt bewog ihn einstmals ein besonders starker Trieb, den er hatte, so viel von guten Organisten, als ihm möglich war, zu hören, dass er, und zwar zu Fuße, eine Reise nach Lübeck antrat, um den dasigen, berühmten Organisten an der Marienkirche Dietrich Buxtehuden, übrigens nicht Dieterich, sondern Dietrich Buxtehuden, zu behorchen. Er hielt sich da selbst nicht ohne Nutzen fast ein Vierteljahr auf und kehrte alsdenn wieder nach Arnstadt zurück. Ein Jahr wird hier nicht genannt, aber wir können das deshalb datieren, weil, kleiner Spoiler, kommen wir später noch drauf, diese Abwesenheit ein Vierteljahr lang durchaus ein Problem verursacht hat. Und deswegen gab es nämlich dann ein Verhör Bachs nach seiner Rückkehr. Das ist datiert auf den 21. Februar 1706. Also da ist er gerade wieder relativ frisch zurück. Also mit anderen Worten, Bach ist wahrscheinlich aufgebrochen irgendwann im Oktober 1705 und zurückgekehrt Ende Januar, Anfang Februar 1706. Das ist dieses Vierteljahr, was er bei Buxtehude zugebracht hat.
Soweit die Eckdaten. Wir werden intensiv über dieses Vierteljahr jetzt sprechen. Also Bach, das kann man vielleicht erstmal voraussetzen, wollte unbedingt nach Lübeck zu Buxtehude. Welche Bedeutung hatte denn dieser Organist zu dieser Zeit in Norddeutschland oder vielleicht auch in Mitteldeutschland?
Also in Norddeutschland auf jeden Fall einen ganz großen Ruf. Geboren um 1637, man weiß nicht ganz genau, ob in Bad Oldesloe oder in Helsingborg. Dort hatte er seine erste Organistenstelle, sein Vater war da schon Organist gewesen. Ist er seit 1668 in der Nachfolge von Franz Tunder der Organist der Marienkirche in Lübeck und damit auch zugleich mehr oder weniger der Musikdirektor dieser großen freien Reichsstadt und Hansestadt gewesen. Und er hatte schon den Ruf, der bekannteste, virtuoseste Organist Norddeutschlands zu sein. Vielleicht einen ähnlichen Ruf hatte Johann Adam Reinken in Hamburg, aber Buxtehude hat sehr, sehr viel mehr noch komponiert und hat bis eben weit ins Dänische hinein das Repertoire beeinflusst. Und er ist dann außerdem jetzt neben der Orgelmusik noch als Komponist von Vokalmusik ganz bekannt gewesen. Wir kommen ja dann auch noch auf diese Praxis seiner berühmten Abendmusiken zu sprechen. Also da war er schon der berühmteste Musiker, also mindestens Kirchenmusiker, den Norddeutschland zu bieten hatte. Wie viel man wirklich von ihm in Mitteldeutschland kannte, über den Namen hinaus, ein bisschen schwer zu sagen. Man weiß zum Beispiel, dass der berühmte Andreas Werkmeister in Halberstadt offenbar sehr, sehr viel Werke von ihm hatte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in Johann Pachelbel, der ja praktisch das Pendant hier in Mittelsüddeutschland war, auch irgendwas von Buxtehude kannte. Meine tiefste Überzeugung ist, dass die Großen ihrer Zeit im gleichen Genre, wenn sie es wollten, Mittel und Wege fanden, miteinander in Kontakt zu treten und vielleicht auch Musik auszutauschen. In den Inventaren, Notensammlungen jetzt Mitteldeutschlands, das muss man zugeben, kommt Buxtehude praktisch nicht vor.
Ich finde es ja ganz interessant, dass es einen Stadtführer gibt, in Lübeck 1697 gedruckt. Ich habe mir den sogar mal im Faksimile angeschaut und da ist die Rede vom weltberühmten Organisten Buxtehude. Ja. Weltberühmt. Ja. Also, dass man Stadtmarketing macht mit dem führenden Musiker, ist großartig. Das spricht an sich für sich.
Ja.
Du hast gesagt, in Mitteldeutschland wenig bis gar nicht vertreten, zumindest in den damaligen Sammlungen. Was konnte denn Bach über Buxtehude wissen, bevor er nach Lübeck gegangen ist?
Also ich und die Bach-Forschung insgesamt ist sich heute sicher, dass der Bach seinen Buxtehude in dem Augenblick, wo er sich zu Fuß zu ihm aufmachte, nicht nur dem Namen nach kannte, sondern schon auch mit Werken von ihm in Berührung gekommen war. Und wir hatten ja in einer der Folgen über Bachs Ohrtrufferzeit darüber geredet. Es ist ja vor einigen Jahren da in Weimar, innerhalb dieser sogenannten Weimarer Orgeltabulatur, eine Abschrift Johann Sebastian Bachs, einer großen Choralfantasie von Buxtehude, aufgetaucht, offenbar noch in der Ohrtrufferzeit angelegt. Also da ist Bach 14 Jahre alt, vielleicht sogar 13 Jahre alt. Gehe davon aus, dass er das aus der Notenbibliothek seines großen Bruders hatte. Bei dem hat er ja damals Unterricht gehabt. Und der nun wiederum war ein Schüler von Pachelbel. Und ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt Pachelbel den Buxtehude nur dem Namen nach kannte. Also ich denke, da kursierte schon Musik. Dann außerdem natürlich diese 1, 2, 3 Jahre in Lüneburg, wo Bach bei Georg Böhm Unterricht bezieht. Ich meine, das Lüneburg ist Luftlinie keine 100 Kilometer, eher 80 oder 70 Kilometer von Lübeck weg. Da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn Georg Böhm nicht auch einen erklecklichen Vorrat an Kompositionen von Buxtehude gehabt hätte. Und ich glaube, dass das Neue jetzt 1705 ist. Bach ist jetzt kein absoluter No-Name mehr, sondern er hat ein eigenes Amt, er hat vielleicht auch schon einen gewissen Ruhm. Und jetzt will er praktisch nochmal so eine Art Masterclass bei Buxtehude machen. Und wir können ja nachher noch ein bisschen spekulieren, was die wahren Hintergründe dieser Reise gewesen sind.
Da machen wir doch hier mal eine ganz kleine Zäsur und hören uns dieses Orgelwerk nochmal an, zumindest zum Teil von Buxtehude, das Bach in Ohrdruf abgeschrieben hat. Nun freut euch, lieben Christengemein. Ja, eine riesenhafte Choralfantasie von Buxtehude. Nun freut euch, lieben Christengemein. Das war nur ein kurzer Auszug daraus. Und dieses große Werk hat also der ganz junge Johann Sebastian Bach schon in Ohrdruf abgeschrieben. Das war wahrscheinlich die erste Begegnung, die Bach zumindest indirekt mit Buxtehude hatte. Ja, ab jetzt würde ich sagen, Michael, machen wir das, was wir sehr gerne machen, nämlich auch viel spekulieren. Anders geht's auch nicht.
Das Gute ist, die beiden können ja nicht mehr widersprechen.
Richtig. Wer weiß, ob unser Podcast auch in himmlischen Sphären zu hören sein wird. Ich weiß nicht, wie der Empfang dort ist.
Aber auch da wird der Tag der Abrechnung erst kommen.
Tag des Gerichts, meinst du?
Ja. Gut. Wenn wir nicht mehr live hier vom Augustusplatz senden.
Da könnten wir uns in die Schlange einreihen, die alle mit Bach reden wollen. Ich glaube, die Schlange ist lang. So, aber du hast schon gesprochen von den berühmten Abendmusiken von Buxtehude, die ja sein Vorgänger Franz Tunder begründet hat. Praktisch konzertähnliche Veranstaltungen, meist in der Zeit zwischen St. Martin, Anfang November und Weihnachten. In Lübeck richtig große Dinger mit großen Werken. Meinst du, dass Bach vorher schon davon gehört hat und deswegen seinen Reisetermin so ungefähr in die Zeit gelegt hat?
Also das würde mich überhaupt nicht überraschen, denn man muss ja sagen, rein wettertechnisch ist beginnen so in der Mitte des Herbsts zurückkehren, irgendwann mitten im Winter, jetzt vielleicht für den Fußmarsch nicht die ganz optimale Zeit. Also insofern hat man gute Gründe anzunehmen, dass eben auch diese Abendmusiken, du hast gesagt, November, Dezember anzusiedeln, eine Rolle gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass er von diesem Format gehört hatte, weil diese Abendmusiken waren noch mehr in Musikerkreisen eben auch wirklich weltberühmt. Das war eins der ganz wenigen belegten Formate, die wir kennen aus dem 17. Jahrhundert, wo in der Kirche jetzt nicht reinweg Gottesdienst gefeiert wird, sondern die Musik im Vordergrund steht. Im Grunde genommen sind das Vorformen von öffentlichen Konzerten. Und ich meine, der Bach ist da jetzt Anfang 20, den lieben langen Tag üben, spielen die und reden über Musik, ja, und Bach im Speziellen. Und auch in der Zeit da in Lüneburg will ich überhaupt nicht ausschließen, dass er da A schon davon gehört hat, dass es das gibt. Und wer weiß, vielleicht ist er damals schon mal für einen Abend dort dabei gewesen. Wissen wir alles nicht, aber ich würde schon davon ausgehen, dass dieses Format, was tatsächlich schon 3 Jahrzehnte auf dem Buckel hatte, sogar noch mehr, und bis 1810 übrigens gepflegt wurde in Lübeck, dass er das kannte.
Das ist schon mal ein guter Hinweis. Du hast eben im Nebensatz gesagt, Bach war 20, 1705. Man kann dazu ergänzen, Buxtehude war knapp 70, also 50 Jahre auseinander, die beiden. Bach wusste natürlich um das Alter von Buxtehude, das war ja nun nicht geheim. Könnte er insgeheim auch sich gedacht haben, Mensch, ich könnte doch da Nachfolger werden? Oder ist das vielleicht doch zu vermessen?
Naja, doch, das liegt total nahe. Weil wir ja auch wissen, dass im Grunde schon so ab 1703 Leute laut darüber nachdachten, der Nachfolger von Buxtehude zu werden. Inwiefern der jetzt wirklich schon gebrechlich war und vielleicht wirklich auch aktiv nach einem Substituten, hat man das ja damals genannt, gesucht hat. Der Deal war ja immer, bist du praktisch im Alter nicht mehr ganz in der Lage, dein Amt komplett auszufüllen, bekommst du einen Substituten. Der bekommt die Hälfte deines Gehalts, macht aber die ganze Arbeit oder weitgehend die Arbeit und hat dann dafür aber die Garantie, dein Nachfolger zu werden. Das wurde Land auf Land abgepflegt. Ja. Und natürlich war auch klar, den Lübeckern diesen Hochkaräter am Ende mal zu ersetzen, würde eine Herausforderung. Und insofern bin ich mir sicher, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Aber da gab es ja Kleingedrucktes.
Erzähle.
Ich meine, das ist ja wirklich gedruckt. Eine Geschichte, die bis zum Erbrechen erzählt wird und die nicht unbedingt so ganz eins zu eins in den Lübecker Archivalien wirklich dokumentiert ist. Also die Sachlage ist die, Buxtehude hat, als er angefangen hat, 1668 in Lübeck, die Tochter seines Vorgängers geheiratet. Ob er das jetzt wirklich musste oder nicht, das ist nicht hundertprozentig klar. Und Matteson, Johann Matteson, der berühmte Hamburger Musikkritiker, um 1703 komponiert er eifrig für die Hamburger Oper, sucht nach einem Posten und berichtet in seiner berühmten Ehrenpforte, das ist so eine Ansammlung von Musikerbiografien, erschien, glaube 1739. Er hätte sich damals nach Lübeck aufgemacht, um sich als Nachfolger zu empfehlen. Georg Friedrich Händel übrigens auch, aber beide haben abgeschreckt, dass daran geknüpft gewesen wäre die Bedingung, dass man die ledige Tochter von Buxtehude eben auch wieder heiraten müsste. Anna Margareta hieß die, geboren 1675, und das habe die beiden abgeschreckt. Inwiefern das jetzt wirklich praktisch immer schon beim ersten Gespräch klar auf den Tisch gelegt wurde als Bedingung, wir wissen es nicht. Fakt ist jedenfalls, Bach hat sich offensichtlich nicht beworben oder zumindest hat er ja den Job nicht gekriegt. Was wir aber wissen ist tatsächlich, Buxtehude stirbt ja dann wenig später, am 23. Juni 1707. Sein Nachfolger wird ein gewisser Johann Christian Schieferdecker aus Weißenfels, geboren 1679. Und der heiratet tatsächlich kurz nach Amtsantritt diese Tochter am 5. September 1707. Die Ehe währte nur bis 1709, also eine ziemlich kurze Ehe.
Weil sie gestorben ist.
Ob nun wirklich alles, also die Frage, dass jetzt Bach eben nicht Buxtehudes Nachfolger geworden ist oder eben Händel oder Matteson auch nicht, wirklich nur an der Tochter hing, ich wäre jetzt mal vorsichtig und noch vorsichtiger wäre ich jetzt anzudichten, dass die nun ein kleines Ungeheuer gewesen wäre oder keine Ahnung, völlig unattraktiv oder was auch immer. Wir wissen es nicht so richtig.
Ja, wir wissen es gar nicht. Ja. Wir wissen es gar nicht. Vielleicht sollte man das nochmal sagen.
Ja. Und man muss ja schon auch mal sagen, jetzt relativierend, es gibt schon diese Praxis, dass man einfach versucht, solche öffentlichen Ämter dann auch mal so zu besetzen, dass praktisch die nachgelassenen Töchter von dem ehemaligen verstorbenen Amtsinhaber da auch noch mit unter die Haube kommen. Das ist ja durchaus ein sozialer Akt, ja. Und ich würde das jetzt alles mal nicht so hochhängen und sagen, ja, die Tochter spielte in irgendeiner Form eine Rolle, aber sicherlich nicht die ausschlaggebende.
Eine andere Geschichte, die man immer wieder erwähnt, wenn es um diese Lübeck-Reise geht, das ist diese Passage aus dem Nekrolog. Bach sei zu Fuß dorthin gegangen. Das ist jetzt wirklich nur eine Fußnote, ja? Aber ich will trotzdem nachfragen, ist denn das glaubwürdig?
Na, ich habe es ja jetzt vorgelesen aus dem Nekrolog, da steht es ja, und zwar zu Fuße, also ein geschobener Nebensatz, der offensichtlich den Söhnen wichtig war. Und von wem können Sie es wissen? Eigentlich nur vom Vater. Also deswegen würde ich schon mal sagen, ganz offensichtlich ist es die Variante, die Johann Sebastian Bach seinen Söhnen vermittelt hat. Ich bin damals und zwar zu Fuße von Arnstadt auch und deswegen könnt ihr jetzt mal euren Hintern hier aus eurem Zimmer an den Esstisch bewegen oder keine Ahnung.
Ans Cembalo, ja.
Ja, ich würde schon sagen, sowas wird nicht komplett erfunden. Ob das aber heißt, dass er wirklich in Arnstadt seine Wohnung verlassen hat und dann auf seinen beiden Füßen bis Lübeck durchgezogen hat. Oder ob es heißt, dass es vielleicht irgendwie einzelne Abschnitte gab, die er zu Fuß zurückgelegt hat, das weiß ich nicht. Wenn man damals gereist ist, gab es ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten für solche Fernreisen. Das eine war, man hat die Postkutsche genommen. Ja, das war offensichtlich möglich, sich da irgendwie mit hineinzusetzen. Und das war, sagen wir mal, die preisgünstigere, aber immer noch teure Möglichkeit zu reisen. Bach konnte sich gewiss nicht leisten, selber eine Kutsche zu mieten. Ja. Was aber manchmal geschah, war, dass man sie eben so abschnittsweise irgendwo mit reingesetzt hat. Und der Bach scheint da ja in Arnstadt bei dem Bürgermeister Feldhaus gewohnt zu haben, der sicherlich viel unterwegs war. Vielleicht ergab sich da mal eine Möglichkeit, dass man zumindest erstmal bis Erfurt oder bis Eisenach mitkommt. Und dann geht er vielleicht zu Fuß über den Harz. Also das ist ja die nächste Frage. Wenn er jetzt wirklich zu Fuß gegangen ist, würde man ja vermuten, da geht man so direkten Weg wie möglich. Das würde bedeuten, mehr oder weniger über den Harz. Ob man das tatsächlich gemacht hat im Oktober, ich meine, das kann auch wettertechnisch eine Herausforderung gewesen sein. Die Postkutschenlinien, die gehen eigentlich um den Harz herum, aber frag mich jetzt nicht, ob er sozusagen die Westroute oder die Ostroute genommen hat. Kann man alles trefflich spekulieren. Ich würde trotzdem sagen, warum soll er jetzt nur ausgerechnet bei dieser Reise gegenüber seinen Söhnen komplett erfunden haben, dass er zu Fuß gegangen ist? Ich denke, es heißt, er hatte eigentlich keine Mittel, also jetzt mal übersetzt ins Moderne. Er wollte aber unbedingt zu Buxtehude hin und deswegen ist er notfalls auch die Abschnitte, die er irgendwie nicht anders bewältigen konnte, zu Fuß gelaufen.
Er kam jedenfalls wie auch immer dort an, vermutlich sagen wir mal so Anfang November oder Ende Oktober. Wie kann jetzt der Alltag bei Buxtehude dort ausgesehen haben? Also sicher wird er sich vorgestellt haben und vorgespielt haben. Buxtehude wird gemerkt haben, der kann was. Wie kann das weitergegangen sein?
Ja? Also ich stelle es mir nicht so vor, dass er aufs Geratewohl losmarschiert und dann plötzlich nach dem Gottesdienst hoch an die Orgel geht und sagt, hallo, hier bin ich. Ich bin übrigens Johann Sebastian Bach. Ich habe den Organistenjob in Arnstadt und bin ein riesengroßer Fan von ihm. Kann ich ihm mal ein bisschen zuhören? Sondern ich denke, dass er sich bestimmt angekündigt hat oder sich hat ankündigen lassen. Ich meine, inzwischen hat er ja wirklich einen Job. Da kann man, glaube ich, sich auch mal leisten, einen Buxtehude anzuschreiben. Vielleicht hat er ihm auch eine Komposition mitgeschickt. Vielleicht hat auch Georg Böhm, der ja in Lüneburg nach wie vor war, und ganz ehrlich, mich würde es wundern, wenn Bach auch auf dem Weg nach Lübeck nicht in Lüneburg Stationen gemacht hätte. Ja, und vielleicht gibt es ein Empfehlungsschreiben sogar von Böhm, weil Böhm und Buxtehude, das ist ja fast auf Augenhöhe, ähnlich große Städte. Also das fände ich nicht erstaunlich. Und wenn es heißt, also Buxtehude zu behorchen, heißt das vielleicht nicht zwingend, dass man auch wirklich Unterricht nimmt. Aber ich glaube schon, gerade wenn er dann auch noch so lange bleibt, dass er sehr nah an ihm dran gewesen sein muss. Und jetzt ist halt natürlich die große Frage, welche Rolle haben bei diesem Ganzen die Abendmusiken gespielt? Christoph Wolff hat mal vermutet, und das ist sicherlich auch eine Hypothese, über die man nachdenken sollte, dass die Abendmusiken von vornherein eine besondere Rolle gespielt haben könnten. Da brauchte Buxtehude immer viele Musiker. Und wenn Bach da von vornherein engagiert gewesen wäre, dort irgendwie mitzuspielen, dann wäre ja auch die Frage der Finanzierung des Aufenthaltes weitgehend geklärt gewesen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass das noch eine Rolle gespielt haben könnte.
Wir wissen, und das ist wieder schön, dass wir es wissen, dass am 2. und 3. Dezember 1705 zwei besonders festliche Abendmusiken stattfanden, und zwar mit Trauer- bzw. Freudenmusiken zum Tod des Kaisers Leopolds I. bzw. zur Thronbesteigung des Kaisers Josefs I. Das wurde in dieser freien Reichsstadt Lübeck gefeiert, die ja direkt dem Kaiser unterstand, mit großen Musiken. Wir haben nur das Textbuch überliefert, aber wir wissen, dass es Buxtehude vertont hat. Das wäre doch ein Ansatzpunkt.
Absolut. Und es ist umso mehr realistisch, dass das eine Rolle spielte, als dieser Kaiser Leopold eben nicht ganz plötzlich gestorben war, sondern er war schon im Mai 1705 gestorben. Und ich habe selber mal ein bisschen in den Archivalien von Lübeck gearbeitet zu diesem ganzen Thema Trauermusiken auf den Kaiser. Da hatte ja wirklich Lübeck gute Gründe, weil es eben eine freie Reichsstadt war, also unterstanden dem Kaiser. Und da wurde schon im Juni in Richtung Wien vermeldet, also wir lassen jetzt mal die nächsten Wochen täglich eine Stunde lang die Glocken läuten, und wenn dann irgendwann diese Trauerzeit vorbei ist, werden wir große Trauermusiken musizieren. Also das war ab Sommer in der Planung. Wenn man sich eben anschaut, die Besetzung der Stücke muss gigantisch gewesen sein. Von 25 Violinen ist die Rede. Buxtehude hatte eine lange Vorbereitungszeit, und dass der das nicht komplett mit den lokalen Musikern stemmen konnte, würde ja total einleuchten. Und vielleicht war er auch selber nicht mehr bei allerbester Gesundheit, Ende 60. Suchte vielleicht nach jemandem, der ihn wirklich auch auf der Orgel vertreten kann. Und da würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn der Bach wirklich eine zentrale Rolle gespielt hat. Das müssen gigantisch große, in dem Fall Trauermusiken gewesen sein. Ansonsten, Abendmusiken konnten ja alle möglichen Ausrichtungen haben, inhaltlich. Ja, bloß in dem Jahr stand wirklich alles unter dem Vorzeichen Kaiser Leopold gestorben, Kaiser Josef nachgerückt, und das wurde hier zelebriert.
Es fallen ja auch sehr viele andere Arbeiten an in Vorbereitung. Ja, es geht ja auch um Kopien von Noten, es geht wahrscheinlich um Einrichtungen, vielleicht auch um Proben, die erstmal gemacht werden. Wenn du sagst, 25 Violinen alleine, da muss ja auch irgendwie geprobt werden.
Proben.
Ja, ja, ne, warum nicht? Von Musikern, die von überall herkommen, wahrscheinlich auch aus Hamburg oder sonst wo. Also da kann Bach schon eine große Rolle gespielt haben, und wir wären glücklich, wenn wir die Noten hätten von diesen Stücken. Die sind weggekommen.
Aber leider.
Immerhin, es gibt eine große Abendmusik, die offenbar in diesem Lübecker Kontext gehört, wo wir nicht genau wissen, wer es komponiert hat. Es könnte Buxtehude sein. Wacht euch zum Streit gefasset macht. Das ist im Grunde ein Oratorium über das jüngste Gericht, das in diese Zeit gehört, und das ist erhalten. Und ich denke, wir hören mal rein, da haben wir ungefähr einen Blick, wie das geklungen haben könnte.
Also wenn es Buxtehude ist, geht man ja, glaube ich, davon aus, eher so 1680er, vielleicht frühe 90er Jahre. Das ist ja übrigens ein Schicksal, was für das gesamte Vokalschaffen von Buxtehude gilt, das überliefert ist. Also es gibt relativ viel geistliche Konzerte, und all diese Stücke scheinen eher, sagen wir mal, den frühen bis mittleren Buxtehude zu repräsentieren. Aus diesen letzten 10 Jahren scheint einfach überhaupt keine Vokalmusik leider überliefert zu sein. Also deswegen, das, was wir jetzt hören, ist in Richtung Prachtentfaltung repräsentativ. Ob es jetzt wirklich repräsentativ auch ist für den Stil des späten Buxtehude, großes Fragezeichen.
Thank you.
Ja, also mit so einem großen Chor beginnt das Oratorium. Ja, es ist ein Oratorium. Wacht, euch zum Streit gefasset macht. Komponist unbekannt, aber gehört ganz sicher in diesen Lübecker Kontext. Jetzt sind 3 Monate Studienzeit doch ganz schön beträchtlich. Ja, auch wenn ein Großteil sicher auf die Vorbereitung dieser Musiken gefallen ist. Dann kam Weihnachten, da gab es bestimmt in Lübeck auch viel zu tun. Was hat Bach vielleicht orgelmäßig von Buxtehude übernommen?
Ja, da würde ich schon sagen, wahrscheinlich sehr, sehr viel. Also gerade wenn man sich so die frühen freien Orgelwerke anschaut, also die Toccaten, die Präludien und dann eben auch diese Stücke, wo du dann diese munteren Abwechslungen hast, eben zwischen den freien eher Stilus Fantasticus Abschnitten, dann gefolgt eben von so einem fugierten Teil und dann wird's wieder frei und so weiter. Da hat man viele Stücke, die wirklich sehr Modelle von Buxtehude nachahmen. Mhm. Auch generell in der Fugentechnik, auch diese oft sehr langen Fugen, die eben sehr viel so repetierende Noten, kleinteilige Motive, das passt schon alles sehr gut. Und ich meine, so ein Riesenstück wie die C-Moll-Passacaglia von Bach, es gibt auch von Buxtehude diverse Ostinato-Formen, also auch in der Orgelmusik viele solche Chaconen oder Passacaglien. Die sind zwar kleiner dimensioniert, aber prägen doch vieles vor, was Bach dann auf seine Weise, und das heißt meistens einfach noch größer, noch harmonisch ausschweifender dann irgendwie fortführt.
Vielleicht stellen wir hier mal 2 Passacaglien nebeneinander. Erst eine in C-Dur von Buxtehude und dann das Thema zumindest der berühmten C-Moll-Passacaglia von Bach. Ja, Bach viel größer natürlich das Thema, aber irgendwie das Modell doch sehr klar übernommen von Buxtehude. Das war erst ein Stück von Buxtehude und dann die Passacaglia von Bach. Ganz schön selbstbewusst ist der Bach gewesen, denn er hat einfach mal so Weihnachten zu Hause in Arnstadt geschwänzt. Und Weihnachten gibt es immer besonders viele Dienste, das wissen wir ja. Er ist erst Ende Januar oder Anfang Februar zurückgekommen. Wahrscheinlich ohne ein Briefchen zu schreiben. Also wir wissen es ja nicht genau, aber so hätte man eine Karte schreiben können. Ich bleibe noch länger. Das gab Ärger.
Das gab richtig Ärger und ich würde mir jetzt gerne nochmal die Zeit rausnehmen,
bitte,
einfach uns allen mal zu übermitteln, liebe Hörerinnen und Hörer, was dokumentiert ist. Also wir haben aus dem Arnstädter Konsistorium, also das ist die geistliche Oberbehörde in Arnstadt, eine Protokollnotiz über dieses Gespräch am 21. Februar 1706. Und da heißt es, erstmal wird der Organist in der neuen Kirche Bach vernommen, wo er unlängst so lange gewesen und bei wem er dessen Urlaub genommen. Also wen hat er gefragt um den Urlaub? Ne? Und an sich war das ja alles in seinem Arbeitsvertrag klar geklärt, dass er so etwas tun muss. Ja? Hm. Und dann antwortet Bach laut Protokoll, er sei zu Lübeck gewesen, um da selbst ein und anderes in seiner Kunst zu begreifen, habe aber vorher von dem Herrn Superintendenten Verlaubnis gebeten. Also er sagt, ne, ich bin zu Studienzwecken in Lübeck gewesen und vorher habe ich den Superintendenten artig um Urlaub gebeten. Daraufhin der Superintendent laut Protokoll, er habe nur auf 4 Wochen solchen erbeten, sei aber wohl 4-mal so lange außen geblieben. Also offensichtlich hat Bach tatsächlich um Urlaub gebeten, hat gesagt, ich bin im Monat wieder da. So. Und das hätte ja bedeutet, irgendwann im November noch rechtzeitig vor Weihnachten wieder da. Und daraus wurde aber jetzt also 4-mal so lang, also wahrscheinlich wirklich erst im Februar zurückgekehrt. Daraufhin jedenfalls jetzt wieder Bach, schon etwas kleinlauter würde ich mal das interpretieren, hoffe, das Orgelschlagen würde unterdessen von dem, welchen er hierzu bestelle, dergestalt sein versehen worden, dass deswegen keine Klage geführt werden können. Also hat er jetzt reagiert auf diesen Vorwurf des Superintendenten, na Mensch, ich hatte doch einen Vertreter und war mir eigentlich sicher, der erledigt das gut.
Der kann noch eine Weile spielen.
Vielleicht ein eigener Schüler oder einer der Bäche, keine Ahnung, aber offensichtlich war das nicht der Fall. An der Stelle wurde offenbar dann auch das Thema gewechselt, weil dann kam gleich der Vorwurf vom Konsistorium von der verrückten Art und Weise, die Choräle zu begleiten und dass die Gemeinde darüber konfundiert worden. Das haben wir ja schon besprochen. Also das ist hier die Standpauke. Und aus der geht erstmal klar hervor, Bach hat um Urlaub gebeten, hat aber offensichtlich irgendwas von 4 Wochen gesagt. Oder vielleicht hat er das Wort Wochen auch derart genuschelt, dass er dachte, im Zweifelsfall können es auch Monate werden.
Naja.
Wissen wir nicht.
Jetzt nimmst du ihn in
Ja, natürlich. Aber ich meine, das ist natürlich schon ein dickes Ding. Und das ist natürlich auch ein ganz klarer Kündigungsgrund. Mhm. Also wenn ich mal eben hier ein Vierteljahr nicht da bin und das auch noch über Weihnachten, was ja nur eins der absoluten Hochfeste ist, schwierig.
Michael, du hast jetzt sehr schön den Superintendenten zitiert. Wissen wir eigentlich, wer das genau war? Können wir den irgendwie dingfest machen?
Ja, das ist eine gute Frage, Bernhard, weil, sagen wir so, wenn man diese Zitate liest, denkt man ja, das muss ja der absolute musikalische Vollpfosten gewesen sein. Ja? Also einer, der die Chance hatte, den jungen Bach zu belauschen und er ist nur am Beschweren über die Art und Weise, wie er die Choräle begleitet, über diese Urlaubsüberziehung. Und man muss aber tatsächlich sagen, also dieser Superintendent ist ein gewisser Johann Gottfried Olearius, geboren 1635 in Halle. Das heißt, er ist im September 1775 geworden. Mhm. Vielleicht hat er da deswegen auch nicht so genau hingehört, als der Organist ihn um Urlaub gebeten hat. Wir wissen es nicht, aber Fakt ist, der hatte definitiv ein großes musikalisches Verständnis. Nach seinem Studium hat er eine Reise durch halb Europa gemacht, tolle Werke über Botanik geschrieben und war dann erstmal Pfarrer an der Liebfrauenkirche in Halle. Ist dort als Kirchenlieddichter hervorgetreten. In der Zeit gab es eine ganz, ganz innovative, tolle Kirchenmusik in Halle. Und ich bin mir sicher, dass der ein vorzüglicher musikalischer Kenner war. Vielleicht war er geschmacklich irgendwo in den 1660er, 70er Jahren hängen geblieben, das mag sein. Aber der wusste schon sehr genau, was in der Musikwelt unten und oben ist. Ja, also das mal zu seiner Ehrenrettung.
Wenn man jetzt einen Strich mal unter diese Episode Lübeck setzt, dann müsste man sagen, es ist Arnstadt gegenüber eine volle Provokation gewesen. Und er denkt sehr an sich.
Ja.
Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Hm. Meinst du, dass er wirklich schon einkalkuliert hat, meine Tage in Arnstadt sind eh gezählt?
Also es mag eine Rolle spielen. Also mit den Ambitionen, die er gehabt haben mag, war die neue Kirche in Arnstadt sicherlich nicht das Ziel seiner gesamten Karriere, sondern wirklich schon ein sehr guter Start. Was mich auch ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, bei der Sache, das alles sind Verhöre vor dem Konsistorium. Eigentlich hätte hier der Stadtrat auch irgendwie was mitreden können. Und der Bürgermeister Feldhaus, der ja offensichtlich eine sehr enge Beziehung zur Bach-Familie hatte und Bach scheint ja auch in dessen Haus gewohnt zu haben, der meldet sich nicht zu Wort. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die das auch irgendwie schon gut fanden, wenn so der örtliche Musikus zu einem ganz Berühmten geht, um selber vielleicht noch besser zu werden, weil damit kann man sich ja auch schmücken, ja, zu Repräsentationszwecken. Also aus der Ecke hört man nichts, jedenfalls in den überlieferten Archivalien. Und vielleicht war aber auch inzwischen allen Beteiligten klar, inklusive Bach selbst, der junge Mann hier will hoch hinaus, der ist ein bisschen schwer erziehbar. An dieser zweiten Kirche in Arnstadt, nicht die eigentliche Hauptkirche, wird er nie zufrieden werden. Und es ist eigentlich völlig klar, früher oder später ist er weg. Und das war jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.